herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind.
Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Kontrolle loslassen in der Elternschaft. Wenn das so einfach wäre, denn wir wollen natürlich im Alltag immer wieder alles kontrollieren, weil es einem auch Sicherheit gibt. Und ich habe mir heute eine ganz wundervolle Expertin eingeladen zu diesem Thema. Dr. Eva Asselmann ist Autorin des Spiegel-Bestseller-Buches. Too Much heißt es, warum wir Kontrolle suchen und Kraft im Loslassen finden. Und sie ist renommierte Psychologin und verdeutlicht eben, warum Kontrolle ein zutiefst menschliches Bedürfnis ist und was geschieht, wenn sie uns entgleitet. Und es geht natürlich auch in dieser Podcast-Folge darum, dass Kontrolle an sich nichts Schlechtes ist, sondern wir sprechen auch darüber, wie viel Kontrolle gut ist, warum wir kontrollieren wollen. Und Eva ist natürlich unsere absolute Expertin. Herzlich willkommen, liebe Eva, in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist und stell dich doch gerne nochmal ausreichend vor, weil du hast sicher noch viel mehr zu erzählen.
Hallo Martina, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Sehr cool. Ich bin Psychologieprofessorin und Autorin und befasse mich in meiner Forschung mit der Frage, wie sich unsere Persönlichkeit verändert und entwickelt im Laufe des Lebens, auch schon in der Kindheit, welche Rolle einschneidende Erfahrungen auch Eltern dafür spielen, wie sich Eltern selber verändern, wie sich aber auch Kinder positiv entwickeln können. Und mich interessiert vor allen Dingen die Schnittstelle zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Stressherausforderungen. Und davon haben wir ja aktuell im Alltag ganz, ganz viel. Also diese Frage, wie schaffen wir es eigentlich, zu viel handlungsfähig zu bleiben, gerade im Familienalltag, wo ja unheimlich viel auf uns einströmt, nicht nur die privaten Anforderungen, sondern auch der Beruf. Und wir ganz oft das Gefühl haben, es ist too much. Wie gelingt es da, handlungsfähig zu bleiben und ein glückliches und erfülltes Leben zu führen?
Auch eine ganz spannende Frage für alle HörerInnen hier, denn ich glaube, wir als Eltern kennen das alle. Es ist im Grunde gefühlt jeden Tag alles zu viel, egal ob man 1, 2, 3, 4 Kinder hat. Es gibt einfach gerade mit Kindern auch so typische Herausforderungen wie die üblichen Übergänge im Alltag oder das Problem, dass man als Mutter oder Vater ja eigentlich nie eine Pause hat. Also selbst wenn man sich eine Pause gönnt, ist man gedanklich ja doch irgendwie bei den Kindern. Ja, oder man hat dann noch zusätzlich diesen wahnsinnig hohen eigenen Anspruch an sich und möchte alles richtig machen. Und dann gibt's noch das Problem mit Social Media, dass halt natürlich auch da ständig einem vorgegaukelt wird, dass andere Eltern sowieso immer alles besser machen. Und hinzu kommen dann auch noch Wutausbrüche von Kindern und das Gefühle begleiten. Und da hat man natürlich auch ganz häufig, gerade auch beim Gefühle begleiten, einen Kontrollverlust. Und meine Frage an dich wäre jetzt gleich zu Anfang, ist denn dieses Too Much, das entsteht, wirklich so, dass es einfach mit den Rahmenbedingungen an sich in der Elternschaft zu tun hat? Oder wie schätzt du das ein?
Auch die Elternschaft ist natürlich eingebettet insgesamt in den Zeitgeist, in die aktuelle Zeit. Und da sind so typische Themen Beschleunigung durch das Internet, jetzt auch KI ist unser Leben einfach viel, viel schneller geworden, als es früher ist und dadurch auch dichter. Also früher hat man einen Brief abgeschickt, man hat den aufgeschrieben und dann gewartet, bis man irgendwann eine Antwort postalisch bekam. Heute verschicken wir eine E-Mail und zack, kommt direkt die Antwort. Wir sind wieder gefordert. Und die Digitalisierung bedeutet auch, dass Rollen verschwimmen. Ich bin gleichzeitig Angestellte im Büro, aber auch in der Rolle der Mutter. Dann muss ich hier wieder agieren und so weiter. Und das erschwert es abzuschalten. Und dann, du hast es gerade auch schon gesagt, diese ganzen Vergleiche auf Social Media. Einsamkeit ist auch ein Thema, gerade in der Elternschaft, dass wir uns isoliert fühlen, weil wir uns einfach sehr viel für die Kinder einsetzen, aber das Gefühl haben, es fehlt so diese Resonanz auch auf Augenhöhe, jemand, der mal für uns da ist. Mhm. Und das sind alles Zeitgeistthemen, die nicht nur die Elternschaft betreffen, die aber da in besonderem Maße zu Trage kommen. Denn wenn ich ein Kind habe, bedeutet das immer auch eine massive Doppelbelastung. Da ist nicht nur der Job, sondern auch die Familie. Die Rollen verschwimmen noch mehr. Gerade Frauen fühlen sich sehr, sehr verantwortlich. Das ist etwas, was über Jahrhunderte tradiert wurde, dass Frauen verantwortlich sind für Familie und Kinder. Mhm. Und es ist auch heute noch so, selbst wenn beide Elternteile gleich arbeiten, dass Frauen das Gefühl haben, sie müssen die Dinge irgendwie managen. Stichwort Mental Load. Und da ist dann einfach sehr, sehr viel im Kopf. Und wir wollen natürlich auch nicht, wir wollen keine schlechten Eltern sein. Elternschaft ist heute ein Projekt. Früher, da hatte man einfach Kinder, kein Mensch dachte darüber nach. Und heute geht es darum, das Maximum da rauszuholen oder zumindest erscheint es so. Und der Druck ist immens. Also Elternschaft ist eingebettet in diese ungünstige Gesamtkonstellation und das macht es mitunter sehr, sehr herausfordernd.
Ja, meine Doktormutter sagt dazu immer, das ist so die Intensivierung der Elternschaft, ja, über so viele Jahre. Früher war es einfach so, das Baby kam auf die Welt. Und also wenn ich da zum Beispiel jetzt an meine Mutter oder so denke, die hatten einen Bauernhof, da standen die Babys irgendwo in der Wiege. Und ja, oft war das sicher auch so, dass sie schreien mussten. Und zum Glück zeigt ja auch die Bindungstheorie inzwischen, dass es so wichtig ist, Kinder auch da zu begleiten und sie nicht alleine zu lassen. Und allein auch diese Erkenntnisse aus der Bindungstheorie, mit der ich mich ja so viel beschäftige, führen automatisch auch dazu, dass es irgendwo anstrengender wird. Das heißt, es ist eigentlich manchmal auch so ein kleiner Teufelskreis. Wir wissen jetzt so viel auch über die kindliche Entwicklung. Gleichzeitig löst es natürlich auch einen enormen Druck aus, alles richtig machen zu wollen. Kannst du das auch bestätigen? Also ist das auch so ein Teil deiner Forschung, dass dieser Perfektionismus, alles richtig machen wollen, auch so zum Zeitgeist gehört heute?
Ja, und Elternschaft ist ja auch ein Business. Also es gibt sehr viele Menschen, die damit Geld verdienen, Elternratgeber zu verkaufen oder auch Eltern einzureden, was sie denn alles noch brauchen und anders machen müssen, damit sie ausreichen als Eltern. Ja. Also da werden auch Ängste geschürt und
gepusht. Oh ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, und bei all diesen Informationen, Reizen, Erwartungen fällt es vielen Eltern auch zunehmend schwer, auf ihr Bauchgefühl zu hören, auf ihren Urinstinkt darauf zu vertrauen, dass diese Intuition, der man folgt, dass die ausreicht und richtig ist.
Danke, dass du das sagst. Ich hatte neulich, ich muss gerade an der Stelle einmal einhaken, hatte ich so einen Verkaufstraining mit einem Verkaufstrainer. Und dann hat er gesagt, Martina, also du machst das ja alles schon ganz toll, du hörst die Eltern ja toll ab, nur du machst denen halt überhaupt keine Angst. Da sage ich, ja, aber warum soll ich ihnen Angst machen? Ja, weil Angst zu Käufen führt. Und dann, das hat mich so schockiert, dann habe ich gesagt, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Also du weißt schon, dass ich hier das auch ethisch vertreten können muss. Und dann habe ich gesagt, unter gar keinen Umständen würde ich auf die Idee kommen, Eltern Angst zu machen, weil genau das erlebe ich nämlich auch auf meiner Bindungsinsel oder in meinen Kursen, dass genau das nämlich das Problem ist, dass von allen Seiten diese Angst so geschürt wird.
Ja, das ist halt etwas, was Menschen zu Käufen antreibt, aber nicht unbedingt die Elternschaft besser macht.
Ja, total, total. Ja, das war gerade ein ganz wichtiger Aspekt. Du hattest ja auch gesagt, dass, oder auch in deinem Buch schreibst du das, dass wir ja eigentlich alle ein großes Kontrollbedürfnis haben. Und dass es ja grundsätzlich nicht per se was Schlechtes ist, sondern es ist ja einfach nur so, wenn wir zu viel kontrollieren wollen, ist es am Ende so, dass es einen wieder unter Druck setzt, oder?
Genau, also wir Menschen brauchen Kontrolle, dieses Gefühl, ich kann mein Leben mitgestalten und lenken. Wenn wir das nicht haben, fühlen wir uns ausgeliefert, ohnmächtig und das macht Angst. Für unsere Vorfahren war das eine Bedrohung des Überlebens, wenn man nicht wusste, was kam, weil dann konnte man sich nicht vorbereiten. Wenn man wusste, wo das Raubtier lauerte, wo giftige Pflanzen waren, dann konnte man sich viel besser verteidigen und das Überleben schützen. Und so ist es auch heute immer noch. Wir wollen die Flut an Reizen, Erwartungen, Informationen im Alltag kontrollieren. Und manchmal reiben wir uns daran auf, denn unsere Welt, die ist so intensiv, so schnell, so komplex geworden, dass absolute Kontrolle überhaupt nicht möglich ist. Und dementsprechend müssen wir loslassen. Wir müssen erkennen, was ist denn wirklich wichtig? Worauf fokussiere ich mich und was darf ich gehen lassen? Ich muss erkennen, was kann ich überhaupt steuern und was nicht? Und das ist gerade im Familienalltag wichtig, denn das ist eine Erfahrung, die alle Eltern machen, über kurz oder lang. Kinder lassen sich nicht kontrollieren oder steuern. Ich kann im Familienalltag schwer beeinflussen, wie sich mein Kind jetzt verhält, ob das einen Tobsuchtsanfall bekommt. Da kann mein Meeting noch so wichtig sein, das Kind interessiert das nicht. Und es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo ich als Elternteil akzeptieren muss, ich kann das jetzt nur bedingt steuern, ich kann ruhig bleiben, ich kann die Situation annehmen, aber ich kann nicht absolut denken, wie mein Kind jetzt reagiert und wie die Situation weitergeht. Also dieses Akzeptieren und Loslassen ist gerade in der Erziehung, im Familienalltag essentiell.
Genau, du sprichst was so Wichtiges an. Es ist ja auch gerade bei den Gefühlen von Kindern so, dass wir sie nicht kontrollieren können. Zum Glück nicht. Ja, weil Kinder zeigen ja gerade auch in der bindungsorientierten Erziehung meistens sehr ungefiltert ihre Gefühle. Und auch gerade in diesen Momenten ist es so wichtig, diese Gefühle zu akzeptieren, da ja zu sagen, innerlich zu sagen, ich kann mein Kind jetzt nicht kontrollieren. Auch ganz oft, wenn es ums Verhalten geht. Ja, also ich habe auch oft natürlich Beratungen und dann sagen Eltern, was mache ich denn jetzt, dass mein Kind nicht mehr schlägt, zum Beispiel, ja? Und dass das eben auch immer ein längerer Weg ist und es keine so kurzfristige Lösung gibt. Ich sag einmal, hör auf zu schlagen und dann ist es so. Das ist, glaube ich, etwas, was viele Eltern erstmal ja mit diesem bedürfnisorientierten Blick verstehen dürfen. Und was ich auch so schön fand, du hast auch nochmal ja betont, dass es gerade in der Familie so schwierig ist, Dinge zu kontrollieren. Und lass uns das gerne nochmal von der praktischen Seite anschauen, denn es gibt ja so viele Einflüsse. Also wenn ich schon an alle WhatsApp-Gruppen denke, an alles, was bei mir auch gerade unbeantwortet ist in meinem Chat, ja, was auch teilweise mit meiner Kleinen zu tun hat. Das ist ja einfach irre auch, dass wir ja immer denken, wir müssten sofort antworten und sofort ja präsent sein und alles erledigen. Das ist ja auch so ein Riesenkontrollbedürfnis.
Absolut, paradoxerweise bewirkt es aber das Gegenteil. Wir sind dann sehr in der Reaktion, reagieren reflexhaft, antworten vielleicht sofort, aber verlieren unsere eigentlichen Ziele aus dem Blick. Und jemand, der sein Leben mittelfristig und langfristig bewusst gestalten, steuern möchte, der ja, fokussiert natürlich auch auf diese eigenen Ziele und versucht hier und da diese ganzen Reize und Inputs zu reduzieren. Und da dürfen wir uns häufig sagen, ob das jetzt das E-Mail-Postfach oder die WhatsApp-Gruppe ist, ich muss nicht auf alles überhaupt reagieren und auch nicht sofort. Und ich darf das auch selbst gestalten. Und selbst wenn das 1-2 Tage dauert, ist das manchmal okay. Da brauche ich natürlich auch wieder die Fähigkeit zu unterscheiden, was ist wirklich dringend. Es gibt ja Anliegen, da muss ich direkt reagieren. Und was darf warten? Und diese Fähigkeit zum Priorisieren, die ist der Schlüssel zu sehr vielem.
Okay, das heißt, du hast gerade von den Zielen gesprochen. Lass uns das mal übertragen, zum Beispiel auf eine Familie mit 1 bis 3 Kindern. Wie würde das dann aussehen konkret für eine Mama, wenn sie das umsetzen möchte, mit den Zielen und dem Priorisieren? Hast du da vielleicht so ein paar Gedanken zu?
Na, es kann zum Beispiel bedeuten, dass es mir wichtig ist, wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringe, die ja vielleicht auch begrenzt ist aufgrund von Arbeit und vielen anderen Verpflichtungen, dass ich dann wirklich im Hier und Jetzt sein möchte und dem Kind ganz bewusst meine Aufmerksamkeit zukommen lassen möchte. Wenn ich jetzt natürlich da sitze mit dem Kind beim Spielen und die ganze Zeit aber mit WhatsApp und meinem Smartphone zugange bin, dann ist das wieder sehr zerpflückt, die Aufmerksamkeit. Und das Kind merkt das natürlich auch, dass Mama oder Papa gerade irgendwie nicht da ist, sondern andere Dinge zu tun hat. Ja, und das ist häufig diese Entscheidung, was ist jetzt gerade im Fokus und auch diese Erlaubnis, sich zu sagen, ich muss da jetzt nicht sofort reagieren und es ist okay, dass meine Aufmerksamkeit jetzt hier bei dieser einen Sache liegt. Weil ironischerweise, wenn wir allem gleichzeitig gerecht werden wollen, werden wir meistens niemandem gerecht, weder dem Kind noch den Leuten, die irgendwelche E-Mails schreiben, weil die Reaktion ja auch manchmal irgendwie unpassend dann sind oder so. Und
genau, zumindest ist es so, dass man selbst dabei ausbrennt. Also dieses Beispiel, das du gerade nennst, genau, das hatte ich mir jetzt versprochen mit meiner Kleinen und merke jetzt, da ich wieder angefangen habe zu arbeiten, sie ist jetzt 11 Wochen alt und mein Partner und ich teilen uns das eben wirklich 50-50. Du hast schon gesagt, ja, das ist dann trotzdem nicht 50-50, weil wir Frauen ja über Generationen hinweg gelernt haben, man ist trotzdem für alles verantwortlich. Ist auch ein bisschen so, also ich merke richtig, da darf ich sehr mit mir arbeiten. Und was ich zum Beispiel mache, ist morgens, wenn er, und auch natürlich nachmittags, er kommt immer erst um 4, 5 aus der Arbeit und dann versuche ich ganz bewusst eben nicht zu arbeiten. Und wirklich nur dann, also mir nichts vorzunehmen, wirklich nur dann, wenn sie zum Beispiel in der Trage schläft und ich irgendwie mit hochgestelltem Schreibtisch dann doch ein paar E-Mails beantworten kann. Ja, also wenn sich das ergibt, ist es gut, nur ich habe mir eben diesen Anspruch von den Schultern genommen, ich muss in dieser Zeit was tun. Und wenn es möglich ist, dann freue ich mich jedes Mal. Ich habe zum Beispiel auch schon mal eine Podcast-Folge mit ihr in der Trage aufgenommen, weil sie einfach tief und fest geschlafen hat. Nur es ist eben nicht dieses, ich muss es dann und wenn es klappt, ist okay, aber wenn nicht, dann nicht. Oder zum Beispiel auch, wenn ich irgendwo hin muss und so, oder einen Termin habe, dann ist es ja auch immer dieses, ich muss pünktlich sein und ich muss alles kontrollieren. Und da habe ich jetzt angefangen, mir innerlich gerade bei engen Freunden so zu sagen, ich kann dir jetzt am Mittwoch zum Beispiel, treffen wir uns um 9.30 Uhr, ich sage dir dann, wenn wir losgehen, weil es kann genauso halt 10 Uhr werden oder so. Und das sind für mich so Strategien, da habe ich meine Priorität, Bindung zu meiner Tochter und versuche zumindest darüber, das dann auch so zu erfüllen und zu priorisieren. Klappt natürlich auch nicht immer, ja, es kommt auch ein bisschen auf mein Schlafmangel an und ja, das kann ich wirklich bestätigen, dass das einem wahnsinnig diesen Druck nimmt und da gebe ich ja auch eigentlich Kontrolle ab, oder?
Genau, und du sagst auch gerade, es klappt nicht immer. Ja. Das ist auch wichtig, die Intention zählt und gerade wenn wir das ausprobieren, merken wir häufig, es klappt irgendwie nicht und ich bin doch wieder bei WhatsApp und ich bin abgelenkt und irgendwie, ich kann das alles nicht so durchsetzen und anstatt sich dann noch weiter fertig zu machen und noch mehr Energie zu rauben, hilft es sehr, sich selbst ein liebevoller Begleiter zu sein und zu sagen, ich gebe mein Bestes, ich erkenne das, so das sind die ersten Schritte, aber es klappt eben nicht immer und ich darf es immer wieder versuchen. Also diese liebevolle Haltung, sich selbst gegenüber aufrechterhalten, das ist ganz wichtig in so einem stressigen Alltag, wo wir uns so sehr aufreiben an all den To-Dos. Rückschläge einplanen, auch das ist ganz normal, wenn ich versuche, was Neues umzusetzen. Es klappt nicht wie am Schnürchen von Anfang an. Und der erste Schritt ist immer das Erkennen. Häufig ist schon ganz viel getan, wenn ich merke auf dem Spielplatz, Moment mal, ich bin jetzt aber irgendwie immer wieder mit meinen Gedanken woanders und abgelenkt und dann kurz innezuhalten, das zu registrieren, damit ist der Weg zur Veränderung schon geebnet.
Okay, ja. Ich hatte zum Beispiel neulich einen Arztbesuch, also halt Kinderarztbesuch und dachte dann, ja, es reicht alles noch locker und so. Und war dann aber wirklich, gefühlt schaue ich auf die Uhr, habe sie noch gestillt, es war einfach viel zu spät. Und dann dachte ich mir, ja, toll. Also das war dann auch so ein Moment von Kontrollverlust. Ich möchte gerne pünktlich sein, ich möchte ja auch nicht mit der Zeit von den Ärzten irgendwie spielen. Und dann habe ich einfach angerufen und habe gesagt, ja, also ich bin jetzt viel zu spät dran. Und dann haben die so liebevoll reagiert. Auch das ist dann, finde ich, total schön, manchmal zu spüren, auch wenn man manchmal Kontrolle abgibt, dass uns sein Bestes gibt, wie gesagt, manchmal muss man sie auch kontrollieren, dass es trotzdem eine positive Reaktion gibt vom Gegenüber. Das finde ich auch total schön. Das darf man sich vielleicht auch manchmal erlauben, dann manchmal einfach kurz zu erklären, das zu bedauern, dass man zu spät ist und dann ja an der Stelle hoffentlich auch positive Erfahrungen machen.
Total. Und da klammern wir uns häufig an die negativen Erfahrungen, weil nicht jeder reagiert natürlich positiv. Es gibt auch negative. Gerade das Negative beißt sich sehr fest in unserem Gedächtnis, weil wir Menschen einen Fokus auf Negatives haben. Aber ich finde es auch mal ganz kraftvoll, im Alltag wirklich mal auf die Leute zu achten, die sehr positiv sind, verständnisvoll, unterstützend, einfach so nett und hilfsbereit im Alltag, weil da gibt es ganz, ganz viele von, die wir aber häufig aus dem Blick verlieren. Und wenn wir das so wahrnehmen im Alltag, finde ich, passiert da ganz viel Positives. Ich hatte neulich mal den Fall, ich war irgendwie einkaufen, dann ist mir meine Tragetüte gerissen und alle Lebensmittel lagen da auf dem Boden. Dann kam jemand an und hat mir so eine richtig hochwertige Tüte geschenkt und das so alles eingesammelt und da reingetan. Und das war auch so eine schöne Erfahrung, so dieses, wie viele Menschen es gibt, obwohl sie selber ja nichts davon haben, die einem so helfen. Und diese Hilfsbereitschaft gibt es einfach bei ganz vielen Menschen. Klar, es gibt Idioten, über die kann man sich aufregen, aber die allermeisten Menschen sind sehr unterstützend, auch wenn wir uns denen öffnen.
Das heißt, wenn wir Kontrolle abgeben und mehr loslassen, machen wir im Zweifel sogar schöne Erfahrungen. Und ich glaube, viele trauen sich Kontrolle nicht abzugeben oder auch nicht loszulassen, weil sie Angst haben, oder?
Ja, total. Mhm. Uns macht das Angst, weil wir dann gar nicht wissen, was passiert. Viele haben auch Horrorszenarien im Kopf. Was passiert jetzt, wenn ich meinem Workload nicht mehr gerecht werde? Vielleicht verliere ich dann den Job, ich kann meine Wohnung nicht mehr bezahlen und so weiter. So Katastrophenszenarien, die sich dann aufbauen. Und da gibt es auch verschiedene Strategien, damit umzugehen. Einmal kann ich so Szenarien zu Ende denken, mir überlegen, ist das realistisch? Und selbst wenn das hier eintreten würde, hätte ich nicht dann immer noch Handlungsspielraum? Was würde ich tun, wenn der Worst Case eintritt? Weil oft sind das ja nur so ganz diffuse Gedankenwolken in unserem Kopf, die wir gar nicht zu Ende denken. Und dann merken wir zum einen erstens, wäre das gar nicht das Ende von allem, sondern ich hätte immer noch Chancen, etwas zu tun. Und zum Zweiten ist es einfach mega unrealistisch, dass der Worst Case eintritt.
Und also immer die Frage stellen, was passiert im schlimmsten Fall, wenn ich jetzt die Kontrolle abgebe?
Ja,
oder?
Genau. Mhm. Ja. Mhm.
Oder wenn mein Kind zum Beispiel jetzt, wenn ich mein Kind nicht kontrollieren kann, wenn es schlägt. Oder wenn ich mein Kind nicht durch diesen Gefühlsausbruch, wenn der nicht sofort aufhört. Das sind immer so die Fragen, was passiert im schlimmsten Falle?
Ja. Genau, das
Schöne ist immer, es hört irgendwann auf. Ja, das ist hilfreich, dieser Gedanke.
Und ich kann das auch in kleinen Verhaltensexperimenten umsetzen, dass ich mal versuche, in so Mikromomenten des Alltags die Kontrolle abzugeben, da nicht einzulenken und dann zu schauen, was passiert. Und wirklich erstmal in einer Situation, die für mich nur so mittelwichtig oder weniger wichtig ist. Das sind oft so Mini-Verhaltensexperimente, wo wir dann die Erfahrung machen können, Mensch, es läuft doch wunderbar und in den allermeisten Fällen passiert nichts oder die Situation endet positiv und der Worst Case, den wir die ganze Zeit befürchten, der tritt überhaupt nicht ein. Und so kann ich mich in ganz kleinen Schritten herantasten, dass ich etwas gelassener und weniger kontrollierend im Alltag bin.
Mhm. Ach, total spannend, ja. Also ich selbst bin ja eher so eine verpeilte Person so ein bisschen. Ja, so nicht in meinem Job, nur so im Privatleben bin ich schon eher so die verpeilte Person. Und ich bin zum Beispiel eine, die jeden Tag 100-mal ihr Handy sucht und dann da liegt wieder der Schlüssel und find's nicht. Und ja, genau. Und was ich aber total spannend finde, seitdem die kleine Maus bei mir ist, bei ihr bin ich in keinster Weise verpeilt. Kannst du mir das psychologisch erklären? Da bin ich eher schon fast wieder in Richtung kontrollierend.
Ja, das hat häufig ja was mit der Prioritätensetzung zu tun. Du hast ja auch gesagt, du bist im Job nicht verpeilt, weil dir der Job wichtig ist. Mhm. Dein Kind ist ja auch wichtig und da sind wir dann eben häufig fokussierter. Und wenn wir so mit uns sind im Alltag, mir geht das übrigens auch so, ich bin mega verpeilt im Privaten. Das ist ja auch häufig so der Raum, wo wir dann versuchen, das Pendant zu setzen, also irgendwie so den Kontrast, dass wir da jetzt mal die Kontrolle abgeben. Ich bin zum Beispiel auch manchmal mega chaotisch und denke mir so, Gott, dieses Chaos hier, das müsste überhaupt nicht sein. Und ich glaube, das ist so dieser Wunsch. Wir funktionieren ja häufig im Job und dann wollen wir halt einen Raum haben, wo wir nicht funktionieren und wo es einfach so sein darf. Und daran sehen wir aber auch so eine gewisse Grundordnung ist manchmal ganz hilfreich, um zu verhindern, dass noch mehr Stress entsteht. Also Kontrolle ist nicht per se schlecht. So ein Grundmaß an Kontrolle hilft uns auch, den Alltag in Anführungszeichen im Griff zu haben, dass jetzt nicht permanent Chaos und Stress entsteht. Wenn du dir zum Beispiel jetzt aneignest, dass du deinen Schlüssel immer an der Ablage lässt, dann ist das irgendwann eine eingeschliffene Gewohnheit, die dir hilft, dieses ganze Suchchaos irgendwie zu vermeiden. Und es ist natürlich total hilfreich und da ist nichts gegen einzuwenden. Und problematisch wird Kontrolle erst dann, wenn sie sehr übertrieben ist und uns Flexibilität, Beweglichkeit im Alltag nimmt.
Okay, und wahrscheinlich auch, wenn sich das auf die Beziehungen auswirkt, oder? Weil, also ich bin ja der Überzeugung, dass dieses Loslassen gerade auch, was die Entwicklung, das Begleiten von Kindern angeht, dass es essentiell eigentlich ist für Bindungsfähigkeit. Würdest du das so bestätigen?
Absolut, da liegt ja auch ganz viel Vertrauen drin, nicht nur beim Kind, sondern auch in der Partnerschaft. Ich kann ihm ja nicht alles vordiktieren, meinem Partner, sondern muss irgendwie auch vertrauen.
Wäre so cool, wenn man es könnte, weißt du, wenn er es einfach auch so machen würde, wie man es vordiktiert, ja.
Wir meinen ja häufig nur, wir wissen, wie es geht und nur unser Weg ist der richtige und andere Menschen haben eben einfach andere Überlebensstrategien, andere Herangehensweisen und es klappt häufig auch und das ist eine ganz tolle Erfahrung, wenn man sich da mal so ein bisschen drauf einlässt und ähnlich auch bei einem Kind. Das Kind ist natürlich in einem ganz anderen Stadium und es hat auch nicht unbedingt unsere Persönlichkeit. Das ist ja häufig auch so ein Ding, dass wir in einem Kind so unser uns selbst sehen, so das kleine Projekt, in das wir alles hineinprojizieren, was wir vielleicht in unserem Leben nicht so realisieren konnten, wie wir es gerne gehabt hätten. Mhm. Und das Kind in seiner Einzigartigkeit anzuerkennen, dass es vielleicht auch in gewissen Teilen anders ist als wir, auch wenn uns das schwerfällt, hilft ganz, ganz viel. Und dieses Urvertrauen überträgt sich natürlich auch auf das Kind.
Ja, dieses eigentlich auch Loslassen von irgendwelchen Wünschen oder Projektionen, die eigentlich mit den eigenen Themen zusammenhängen. Das ist auch immer total spannend. Was glaubst du, was Faktoren sind in der eigenen Kindheit, dass man sehr kontrollierend wird als Mutter oder Vater? Also es gibt ja Eltern, die sehr, sehr kontrollierend sind und schwer loslassen können. Was ist da passiert? Was glaubst du?
Häufig sind das Ähnlichkeitseffekte, dass wir das von zu Hause aus auch kennen, dass unsere Eltern auch sehr kontrollierend waren und wir das so übernehmen. Mhm. Manchmal aber auch Kontrasteffekte, dass es vielleicht bei uns zu Hause früher sehr, sehr chaotisch war und wir uns denken, ich möchte es auf jeden Fall anders machen und dann so ein bisschen übers Maß hinaus schlagen.
Ja, das beobachte ich auch. Das ist dann manchmal so diese Überkompensation, hier so nach dem Motto, ich hatte zu wenig Fürsorge, weil oft wird ja auch dieses, wenn man selber mit wenig Fürsorge aufgewachsen ist und die Eltern früher viel losgelassen haben, das im Sinne wird es ja auch dann teilweise zu viel loslassen. Und dann hat den Eltern die Fürsorge gefehlt und sie möchten es jetzt vom eigenen Kind anders machen und viel Sicherheit schenken.
Ja. Und ganz häufig ist es die eigene Angst und Unsicherheit, die dazu führt, dass wir kontrollieren, dass wir überbehüten, weil wir unser Kind beschützen wollen. Damit verursachen wir aber häufig das Gegenteil. Kinder brauchen ja auch die Chance, sich selbst auszuprobieren, die Erfahrung zu machen, dass sie selbst wirksam sind in der Welt, dass sie selbst mit Herausforderungen, mit Problemen umgehen können. Und da unterstützen wir Kinder am besten, wenn wir zur Seite sind, uns aber erstmal im Hintergrund halten, damit das Kind selbst ausprobieren kann. Und wenn wir jetzt reflexhaft jedes Hindernis aus dem Weg räumen, damit es das Kind besser und leichter hat, nehmen wir dem Kind erstens die Chance, die eigene Problemlösekompetenz und die Wirksamkeit zu trainieren. Mhm. Und indirekt signalisieren wir auch, die Welt ist verdammt gefährlich. Ich muss hier alles für dich managen, sonst kommst du alleine nicht zurecht. Und das ist natürlich ein schlechtes Signal, was die Entwicklung eher behindert.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch für die Autonomieentwicklung dann total einschränkend. Und gerade in der Bindungstheorie gibt es ja diesen Kreis der Sicherheit, wo immer wieder auch deutlich wird, wenn ein Kind sich sicher fühlt, dann möchte es unbedingt auch alles selbst erfahren und ausprobieren. Und es braucht halt einfach immer nur diesen sicheren Hafen, wo es wieder zurückkommen kann. Ja. Ich hätte noch eine weitere Frage. Wie können denn Eltern lernen, loszulassen, ohne sofort Schuldgefühle zu entwickeln? Denn viele Eltern glauben schon auch, dass sie nicht gut genug sind. Weißt du, dass sie gar nicht richtig auf ihr Kind aufpassen, wenn sie Kontrolle loslassen?
Ja, der wichtigste Punkt ist, sich das selbst erstmal klar zu machen, dass dieses Loslassen eigentlich positiv ist und nicht negativ und dieses Schuldgefühl eigentlich auch auf einem Fehlschluss beruht. Weil das sind ja so grundsätzliche Glaubenssätze, die wir da mit uns herumtragen und die dürfen wir aufbrechen, indem wir sie hinterfragen. Ist das denn wirklich so, wie mir das gerade erscheint?
Ja, das heißt erstmal dieses Erkennen und dann Schritt für Schritt vorgehen.
Genau, es ist ja auch kein Loslassen im Sinne von, du bist mir scheißegal und ich fokussiere mich jetzt hier auf meine eigenen Lebensprojekte, sondern es geht ja darum, dem Kind ein Stück Freiheit auch zu schenken und einen gelassenen, entspannten Familienalltag gemeinsam zu erschaffen. Mhm. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Kinder brauchen keine perfekten Eltern, sondern Eltern, die ja auch so ein bisschen in sich ruhen und so eine Grundgelassenheit mit sich bringen. Und die kann ich viel eher entwickeln, wenn ich es mir erlaube, loszulassen, als wenn ich alles krampfhaft festhalte.
Ja, wir können das ja mal wirklich jetzt ganz praxisnah nochmal formulieren für den Familienalltag, was denn Kontrolle loslassen auch so bedeuten kann. Also ich habe da einfach so im Kopf, dass es zum Beispiel auch auf dem Spielplatz vielleicht auch manchmal bedeutet, nicht jede Sekunde auf das Kind zu starren oder jederzeit an seiner Seite zu sein oder auch mal zu ermutigen, Dinge selbst zu machen, dem Kind was zuzutrauen oder vielleicht auch dem Partner was zuzutrauen. Vielleicht magst du noch ergänzen, was dir so einfällt, was konkret Loslassen im Familienalltag bedeuten könnte.
vor allen Dingen auch was Planung betrifft. Häufig haben wir einen Plan für die Woche oder für den Tag und es kommt dann am Ende doch alles ganz anders, weil das Kind irgendwie gerade bockig ist oder fiebert oder wie auch immer. Ganz viele Dinge von Kindern lassen sich eben nicht steuern. Und sich da zu sagen, es ist okay, dass es jetzt so ist, anstatt sich innerlich aufzureiben. Am besten auch schon mit einbeziehen in die Planung, dass ich genügend Puffer und Spielraum mit einbaue, um dann entsprechend gelassen und flexibel reagieren zu können.
Du hattest vorher gesagt, das sind ja auch Glaubenssätze, die uns dazu anleiten, dass wir alles kontrollieren wollen. Was sind es denn für Glaubenssätze?
Zum Beispiel, ich muss alles im Griff haben oder ich bin verantwortlich dafür, dass es meiner Familie gut geht. Das erschafft ja eine unheimliche Last. Solche Dinge. Oder ich bin nur liebenswert, wenn ich perfekt bin.
Oder ich bin nicht gut genug. Auch das ist, glaube ich, bei vielen ja
genau
aus der eigenen Kindheit heraus so entstanden.
Ja.
Jetzt
also
ist
diese
ja
Perfektionsansprüche an sich selbst. Ich muss irgendwie perfekt sein. Ich darf mir keinen Fehler erlauben. Perfektionismus ist auch häufig eine Art Bewältigungsstrategie. Ich möchte einfach vermeiden, dass ich mich irgendwie angreifbar mache und so ein perfektes Schutzschild aufbauen, was aber sehr, 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 sehr viele Kräfte beansprucht, ohne dass es groß hilft.
Ja, das kenne ich auch. Das hat auch oft mit der Angst vor Ablehnung zu tun. Also dieser Perfektionismus, ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen würdest. Ich erlebe einfach ganz viele Eltern, die versuchen, alles perfekt zu machen, um gemocht zu werden, um akzeptiert zu werden. Und da versteckt sich ja auch wieder dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit dahinter, dass man einfach gerne dazugehören möchte, geliebt werden möchte, dieses große Grundbedürfnis, geliebt und angenommen zu werden. Das ist auch so nachvollziehbar.
Ja, total. Und ja, umso mehr hilft es, das zu hinterfragen, weil viele von uns glauben, dass das alles konditional ist. Also, dass ich nur dann geliebt werde, wenn ich etwas ganz Bestimmtes leiste.
Ja.
Wenn wir das aufbrechen, werden wir viel freier und viel flexibler. Und der erste Punkt ist meistens so die Selbstannahme, sich selbst zu akzeptieren mit allen Stärken, aber auch Schwächen, das erstmal anzunehmen und sich selbst liebevoll zu begleiten. Gerade in den Phasen, wo es nicht rund läuft. Weil dieses Konditionale hat vor allen Dingen das Problem, wir brauchen ja eigentlich so eine Selbstliebe und Selbstakzeptanz, vor allen Dingen in den Phasen, wo es nicht rund läuft.
Ja,
nach einer Absage, nach dem Scheitern. Und wenn unser Selbstwert aber so sehr an den Erfolg gekoppelt ist, bedeutet das gleichzeitig, dass wir in solchen Krisenphasen uns selbst eventuell ablehnen, verachten und dass dann alles noch viel schmerzhafter wird. Und wenn wir so ein kontinuierliches Selbstmitgefühl aufbauen können, was unabhängig ist von äußeren Erfolgen, gelingt es uns viel eher, uns aus so Krisenphasen wieder herauszumanövrieren.
Und auch dadurch, dass für das Kind wieder da zu sein. Ja, das ist ja das eigentlich
ja
genau, weil das ist ja die Basis dafür. Also ich habe ja die Bindungsinsel Eva, wo ich Eltern wirklich alle 2 Wochen in Lives auch begleite. Und da ist es total spannend zu sehen, weil da geht es wirklich hauptsächlich um Selbstregulation, um Selbstmitgefühl. Wir machen viel innere Kindarbeit und es geht wirklich eigentlich ständig darum. Und das Spannende ist, dass auch Eltern, die jetzt schon 1-2 Jahre auf der Insel sind, sagen, das ist einfach unfassbar, was das einfach mit ihnen selbst, natürlich auch mit den Kindern gemacht hat, weil darüber so viel mehr tiefe Beziehungen entstehen kann.
Ja.
Und das hat ja auch eigentlich dann ganz viel mit Loslassen zu tun. Das, was du alles gerade so schön beschrieben hast. Ganz, ganz spannend.
Ah.
Ja,
dass
wir
glauben
auch die Basis ist.
Wir glauben ja häufig auch, wir müssen uns aufopfern für das Kind und selbst immer hinten anstellen. Klar, es ist praktisch in vielen Situation im Alltag so, dass es darum geht, sich auch hinten anzustellen. Nichtsdestotrotz, so eine grundsätzliche Selbstfürsorge, sich um sich selbst sorgen, um auch in der Balance zu bleiben, kommt einem Kind unheimlich zugute, weil es ja auch merkt, ob das Elternteil entspannt oder gestresst ist.
Und es lernt ja auch noch zusätzlich am Vorbild, ja, also und merkt,
absolut,
es ist total wichtig, sich um sich auch zu kümmern und erfährt schon ganz früh, ach, andere Menschen haben auch Bedürfnisse, das ist ja auch eine ganz wichtige Kompetenz, das eine Sozialkompetenz, eine emotionale Kompetenz, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, den du da genannt hast, ja. Das heißt dein Buch ja Too Much, ja, magst du nochmal erzählen, das fände ich jetzt einfach so total spannend, wie du überhaupt auf den Titel gekommen bist, was das mit Kontrolle zu tun hat?
too much im Sinne von, dass gerade ganz viele Kräfte auf uns einwirken, die zu viel sind. Viele fragen mich, warum sind wir denn heute so gestresst? Und es ist nicht ein Faktor, sondern es sind ganz viele verschiedene Faktoren, die da so zusammenkommen. Und das Buch hat drei Teile. Im ersten Teil geht es um diese einzelnen Faktoren, zum Beispiel das Tempo, die Reizflut, Selbstoptimierung, Entscheidungsdruck, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin wir uns eigentlich orientieren sollen, Einsamkeit, sehr auf den ersten Blick unterschiedliche Phänomene, die aber alle zu einer Konsequenz führen, nämlich diesem Gefühl von Kontrollverlust. Es wächst mir über den Kopf, ich bin nicht mehr Herr der Lage. Und das beschreibe ich.
Du hast auch die Selbstoptimierung mit drin, das finde ich in Teil 1 auch total spannend. Dieses, warum wir nie genug sind, heißt das Kapitel. Und das erlebe ich eben auch, dass gerade auch Elternschaft so eine Selbstoptimierung inzwischen ist. Und ich da immer versuche, gegenzusteuern mit meinen Kursen und meiner Bindungsinsel. Und das ist auch genau das, was der Verkaufs- wie nenne ich ihn jetzt, Verkaufscoach, genau, meinte es so nach dem Motto, du musst Angst machen, weil die Leute wollen sich ja alle selbst optimieren heute.
Mhm. Ja. Ja, krasser Coach. Mhm. Ja. Das ist halt so ein Ding, weil wir kennen ja ganz viele Momfluencer, die alle in ihren weißen Leinen-Oberteilen perfekt die ganze Familie. Und das ist natürlich eine Scheinwelt und viele von uns wissen das.
Ja.
Aber es kommt halt schwer an, weil unser Gehirn trotzdem diese ganzen Bilder ja den ganzen Tag bekommt. Ja. Und wir dann eher denken, wir genügen nicht, wir reichen nicht aus.
Und das machst du in Teil 1, da sorgst du für Klarheit. Und in Teil 2, das heißt zwischen Chaos und Kontrolle, heißt das Kapitel genau. Auf der Suche nach Halt. Vielleicht magst du da auch noch was zu sagen.
Genau, da beschreibe ich so ein bisschen, was all das eigentlich mit uns macht, mit unserer Psyche, unserem Befinden, dass wir einfach das Gefühl haben, wir verlieren die Kontrolle. Und darauf mit ganz unterschiedlichen Dingen reagieren. Einige Menschen machen sich exzessiv Sorgen. Dann gibt es Menschen, die versuchen auszuweichen mit Tabletten, Medikamenten, Drogen, wie auch immer. Es gibt aber auch Menschen, die irgendwann sagen, warum eigentlich noch? Warum strenge ich mich überhaupt noch an? Und dann resigniert sieben liegen bleiben und gar nichts mehr tun. Mhm. Ich gehe da auch so ein bisschen auf die gesellschaftliche Perspektive ein, weil das Konsequenzen hat nicht nur für Einzelne, sondern auch für Gesellschaften. Wenn viele Menschen sich aufreiben und irgendwann resignieren, weil der gesellschaftliche Zusammenhalt darunter natürlich auch leidet. Und in Teil 3 des Buches gebe ich konkrete Impulse mit an die Hand. Wie gelingt es denn, handlungsfähig zu bleiben im zu viel? Also wie können wir unsere Selbstwirksamkeit im Alltag Schritt für Schritt stärken über 6 Wochen hinweg? Das ist so ein Programm, was ich da erkläre, was ich entwickelt habe zusammen mit der Charité für junge Erwachsene, um ja wirksam zu bleiben in dieser sehr chaotischen, herausfordernden Welt.
Und da geht's ganz stark ums Prioritätensetzen wahrscheinlich oder auch um Ziele festzulegen. Oder wie kann man sich das 6-Wochen-Programm vorstellen? Vielleicht magst du erzählen.
Ja, in dem 6-Wochen-Programm geht's vor allen Dingen um die Selbstwirksamkeit, also die Überzeugung, ich bin handlungsfähig, auch wenn ich nicht alles steuern kann. Und da wissen wir aus der Forschung, dass das vor allen Dingen 4 Quellen sind, durch die sich die Selbstwirksamkeit speist. Und die allerwichtigste Quelle ist die eigene Erfahrung. Also im Alltag die Erfahrung zu machen, ich bin wirksam, ich schaffe etwas. Mhm. Und da können wir einmal schauen, was haben wir in unserem Leben überhaupt schon geschafft? Was sind so grundlegende Stärken, Kompetenzen, Herausforderungen, die wir schon bewältigt haben? Wir können uns aber auch ganz kleine Schritte vornehmen, die wir dann gehen, ohne uns zu überfordern im Alltag, die wir umsetzen. Mhm. Und diese Mikroerfahrungen speisen letzten Endes dieses Gefühl, ich bin wirksam. 2 weitere Quellen, da geht es vor allen Dingen um soziale Beziehungen. Das sind einmal Role Models, Menschen, an denen ich mich orientieren kann, die Dinge vielleicht schon besonders gut machen. Da könnte ich mich zum Beispiel als Elternteil mal fokussieren auf jemand, der sich vielleicht nicht im Selbstoptimierungswahn verliert, sondern relativ entspannt und gelassen ist und auf seine Intuition vertraut im Familienalltag.
Das ist ein lustiges Beispiel, weil ich bin ja jetzt in der Expertenwelt, Eva. Und dann habe ich jetzt meine Tochter bekommen und natürlich ist es so ein bisschen, gerade auch in der Familie, so all eyes on me. Wie macht Martina das jetzt? Ja, so ungefähr, ja, mit dem Wissen. Und ich habe total gemerkt, wie gut mir das tut, mich einfach mit meinen Freundinnen zu unterhalten, die gar keine Expertinnen sind, weil ich bin natürlich auch umgeben von vielen Expertinnen und habe natürlich darüber gleich meine Liste an ganz vielen Dingen, die ich nicht machen darf oder die ich falsch machen kann. Und so geht es mir natürlich auch jetzt selber als Bindungsexpertin, dass ich viele Dinge auch weiß und merke einfach, einfach was, es ist Balsam für die Seele, einfach im Austausch mit Mamas oder engen Freundinnen zu sein, die aus sich heraus auch bindungsorientiert agieren. Das ist genau das, was du beschreibst.
Ja, total. Ja. Mhm. Also sich wirklich mit Menschen auf Augenhöhe vergleichen. Es geht auch nicht um irgendwelche Stars, Menschen, die ganz weit weg sind von uns selbst, sondern Menschen wie du und ich, wo wir sagen würden, mit denen identifiziere ich mich. Ich bin da so auf demselben Level.
Mhm. Und eine weitere Quelle, jetzt habe ich dich unterbrochen, deswegen nehme ich den Faden wieder auf.
Genau, eine dritte ganz wichtige Quelle ist so die soziale Unterstützung, dass ich Menschen habe, die mir zeigen, was ich eigentlich kann. Also nicht Leute, die mich runtermachen, sondern Leute, die immer wieder sagen, hey, du packst das, ich glaube an dich. Mhm. Du hast es damals schon super gepackt mit XY und diesmal schaffst du das wieder. Also Menschen, die uns so richtig empowern in unserem Alltag. Und da kann man sich zum Beispiel mal ein Blatt Papier nehmen, draufschreiben, mit wem habe ich regelmäßig Kontakt und wer gibt mir Energie. Also wenn ich den getroffen habe zum Kaffee oder zum Essen oder wie auch immer im Meeting, danach fühle ich mich irgendwie besser und empowered und wirksamer. Mhm. Und den Kontakt zu solchen Menschen, den können wir versuchen auszubauen, um uns mehr mit diesen Kraftgebern in unserem Alltag zu umgeben.
Ja.
Und dann gibt es noch eine vierte Ebene und das ist der Umgang mit körperlichen Symptomen und Gefühlen, weil ganz häufig sind wir ja angespannt oder ängstlich und wir merken, wie unser Körper den Takt vorgibt. Und auch da ist es wichtig, einen Umgang zu finden, zum Beispiel durch regelmäßige Regeneration, durch Pausen, Me-Time, dass ich den Akku wieder auflade, aber auch in Stresssituationen zum Beispiel zu akzeptieren, ist es okay, dass ich gerade Angst habe oder ist es okay, dass gerade mein Herz schlägt. Ich kann die Situation bewältigen, auch mit diesen Symptomen. Und vielleicht sind das auch ganz wichtige Impulsgeber, dass mir das gerade ganz, ganz wichtig ist und am Herzen liegt. Also
genau, der Wegweiser zu Bedürfnissen dann in solchen Momenten, oder was ich eigentlich brauche. Ja.
Ja.
Und in diesem 6-Wochen-Programm gibt es wahrscheinlich eine Struktur. Also alle, die in das Buch reinlesen möchten, die können dann das 6-Wochen-Programm machen und haben da wahrscheinlich dann, du hast sicher schon Rückmeldungen bekommen, Eva, oder? Vielleicht magst du mal erzählen, weil bestimmt gibt es da viele Erfolge.
Ja, also wir haben einmal ja diese Studie bei uns, die wir auch wissenschaftlich mit begleiten und evaluieren, wo wir sehr positive Ergebnisse haben. Also die Teilnehmenden sind in der Regel begeistert, bleiben am Ball. Wir konnten auch schon zeigen in ersten Ergebnissen, dass sich die Selbstwirksamkeit tatsächlich steigert, also von der wissenschaftlichen Perspektive. Dann gab es natürlich viele Rückmeldungen von LeserInnen, die begeistert sind von dem Buch, was mich als Autorin natürlich sehr freut.
Genau, ist ja auch ein Spiegel-Bestseller geworden. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Ja.
Ja, seit 6 Wochen jetzt konstant. Also die Nachfrage ist da, weil es natürlich ein Thema ist, was sehr, sehr viele Menschen in ihrem Alltag beschäftigt. Und ich gebe auch schon Impulse im ersten Teil des Buches bei diesen sehr unterschiedlichen Phänomenen. Da geht es natürlich auch darum, wie kann ich umgehen mit Selbstoptimierungsdruck oder mit Einsamkeit oder mit Entscheidungsüberforderung, aber auch hinten. Und die Impulse, die sind in der Regel praktisch, klein, direkt umsetzbar im Alltag und basieren vor allen Dingen auch auf der Forschung. Also nichts, was ich mir jetzt irgendwie ausgedacht habe, sondern was psychologisch auch fundiert und wissenschaftlich untersucht ist.
Ach ja, das freut mich so sehr. Ich glaube, wir haben da ganz viel Ähnlichkeiten, Eva, weil ich ja auch es liebe, so zu arbeiten, auch die Praxis mit der Wissenschaft zu verbinden und bin dir so, so dankbar, dass du das heute alles geteilt hast, dein wertvolles Wissen, und du hast ja wirklich auch schon so unendlich viel gemacht. Also es ist ganz beeindruckend, auch dein Werdegang, finde ich. Also es ist eine große Ehre, dass du heute hier im Podcast zu Gast warst, und dieses Buch Too Much ist absolut empfehlenswert. Ich habe vorher auch schon reingelesen, als ich mich vorbereitet habe auf die Podcast-Folge, und auch das 6-Wochen-Programm finde ich so großartig strukturiert. Ich kann mir richtig vorstellen, dass viele da auch einfach dann Anhaltspunkt haben, wirklich auch in die Umsetzung zu kommen. Also vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Wenn du Eltern abschließend noch 3 Tipps mitgeben könntest, wenn sie einfach anfangen möchten, also sie wissen einfach, es ist alles zu viel, ich bin überfordert, ich bin gestresst, welche 3 Dinge wären das?
Einmal die Annahme, sich erstmal eingestehen, dass es gerade so ist und auch so sein darf, dass ich überfordert bin in der gegenwärtigen Situation. Also es erstmal wahrnehmen, nicht wegdrücken, nicht verteufeln, sondern annehmen. Es ist gerade so und es ist okay. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern es darf jetzt gerade so sein. Dann im nächsten Schritt Handlungsräume geben, dass ich also versuche, durch so kleine Mini-Experimente die Kontrolle abzugeben, nicht alles kontrollieren zu wollen, was mein Kind tut, sondern ihm auch Raum gebe. Oder auch bei Situationen, die gefühlt aus dem Ruder laufen, dass ich versuche, das jetzt irgendwie anzunehmen, ohne extrem dagegen zu kämpfen. Und der dritte Schritt oder wichtige Punkt, sich auch Räume für sich selbst einbauen, also schauen, dass es mir selbst gut geht und sich selbst ein Freund und kein Feind zu sein. Also auch wenn Dinge nicht so laufen, wie wir das gerne hätten, sich nicht zu verteufeln, sondern ja liebevoll sich selbst an der Seite zu bleiben.
Ach, wunderschön. Ganz schöne abschließende Worte. Vielen lieben Dank, Eva. Wir packen natürlich den Link zum Buch in die Shownotes und ihr findet auch da noch ganz viele andere wertvolle Infos zu Eva und auch im Werdegang ihrer Forschungsarbeit. Du bist ja in so vielen Bereichen unterwegs. Tausend Dank, dass du da warst, liebe Eva. Ich hoffe, wir können uns bald wieder mal zu einem anderen Thema unterhalten.
Ich danke dir, Martina. Würde mich sehr freuen.
Ja, und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, loslassen und Kontrolle abgeben, das lernt ihr übrigens auch natürlich nicht nur in Evas wunderbarem Buch, sondern in meinem großen Bindungskurs, den es jetzt auch über die Muttertagszeit gerade mit einem besonderen Rabatt gibt. Und zwar ist es in dem Kurs so, dass wir erstmal Bewusstsein schaffen im ersten Modul dafür, was euch aus eurer Kindheit bewegt, was euch vielleicht festhält, was ihr überwinden möchtet. Und dann im zweiten Modul geht es um Feinfühligkeit und im dritten und vierten Modul geht es um konkrete Strategien, was ihr tun und was ihr sagen könnt. Und diesen allumfassenden Erziehungskurs, wo es eben nicht um Angst machen, sondern um die Intuition geht, ja, den findet ihr jetzt über die Muttertagszeit mit einem Rabatt. Da könnt ihr auch einfach in den Shownotes nochmal gucken. Da steht alles, alle Details stehen da drin für alle, die sich ein Geschenk machen möchten. Genau. Also Evas Buch kaufen und am besten noch meinen Bindungskurs, wenn ihr Lust habt und euch da vielleicht verändern möchtet und einfach auch ein bisschen in die Beziehungen investieren möchtet, in eurer Familie, weil das ist das Wichtigste, was wir haben. Genau. Eva, wir hören uns wieder und an alle HörerInnen vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.